Mitmischen, dein Podcast aus dem Bundestag.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Podcast von mitmischen.de, dem Jugendportal des Deutschen Bundestages. Wir sprechen hier mit Menschen, die uns erzählen, was sie im Bundestag tun, damit ihr besser verstehen könnt, wie das Parlament funktioniert. Ich bin Nicole und darf heute Evelyn Zupke begrüßen. Sie ist seit 2021 die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag. Was das genau heißt, für wen sie sich einsetzt und was sie in den vergangenen 3 Jahren erreicht hat, kann ich Sie jetzt fragen. Frau Zupke, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich habe es gerade gesagt, Sie sind seit Juni 2021 SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag. Können Sie uns erklären, was das heißt, SED-Opferbeauftragte, und was Ihre Aufgaben sind?
Ja, als SED-Opferbeauftragte habe ich einen gesetzlichen Auftrag, der im Kern die Aufgabe beinhaltet, als Ombudsperson zwischen den Anliegen der Opfer der SED-Diktatur und der Politik, also den Abgeordneten im Bundestag, tätig zu sein. Was ist ein SED-Opfer? Also es gab ja in der SED-Diktatur ca. 250.000 Menschen, die in politischer Haft gesessen haben, 138.000 Kinder und Jugendliche, die in Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen eingesperrt waren, und es gab noch diverse andere Repressionsmaßnahmen. Und ganz viele von diesen Menschen leben ja noch. Und wir sind hier in Deutschland in der Situation, dass wir auch seit Anfang der 90er sehr gute Rehabilitierungsgesetze haben. Aber die müssen natürlich immer wieder angepasst werden, weil sich neue Bedarfe ergeben, manchmal auch neue Opfergruppen, weil die Forschung auch voranschreitet. Und dies der Politik zu vermitteln und gleichzeitig auch zu beraten, wo liegen hier die Bedarfe, warum ist das so, dafür zu kämpfen, mich einzusetzen, das ist meine Hauptaufgabe. Natürlich beinhaltet mein gesetzlicher Auftrag auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel auch mit dazu beizutragen, zur Vermittlung der unterschiedlichen biografischen Erfahrungen zur Zeit der deutschen Teilung. Das heißt, mit Menschen zu sprechen, in der Öffentlichkeit zu wirken und sichtbar zu sein für diese Thematik. Wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo erneut die sogenannten Unrechtsbereinigungsgesetze novelliert werden. Das ist auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, zum Glück, wie auch andere Dinge. Und hier gibt es zum Beispiel Themen wie die gesundheitliche Situation der Menschen. Viele der von Repressionen betroffenen Menschen leiden heute unter den verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden.
Sie haben eben gesagt, dass auch immer neue Opfergruppen dazukommen, weil die Forschung weitergeht. Ist das so ein Beispiel? Also das gesundheitliche Spätfolgen, dass man da das erst spät erkannt hat, dass das auch Opfer der SED-Diktatur sind?
Also die Gruppe als solche ist eigentlich schon seit Anbeginn identifiziert, weil es ist ja keine extra Gruppe in dem Sinne, sondern ganz viele Menschen, die von der Repression betroffen waren, egal in welcher Form, leiden heute an Gesundheitsschäden. Aber die Forschung ist natürlich heute sehr viel weiter als noch vor 20, 30 Jahren. Und aktuelle Studien aus der Charité zum Beispiel, die zeigen auch auf, also dass die Menschen signifikant höher von psychischen Erkrankungen betroffen sind, aber auch von körperlichen Erkrankungen, beispielsweise durch die Haftzwangsarbeit. Und da haben wir eben diese fatale Situation, dass die allermeiste Anzahl der Menschen mit ihren Anträgen scheitern, was einen großen Leidensdruck erzeugt, und vor allem die Menschen sterben ja auch natürlich, die werden immer älter, sodass es jetzt wirklich ein Gebot der Stunde ist, hier für die Politik zu handeln.
Das wäre auch die nächste Frage gewesen, was Ihr wichtigstes Anliegen ist.
Also das Wichtigste, glaube ich, habe ich gerade genannt, das mit der Verbesserung bei der Bewilligung und Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Das wird mir auch von den Betroffenen und von den Opferverbänden, den Landesbeauftragten und dergleichen rückgemeldet. Hier habe ich der Politik einen konkreten Vorschlag gemacht für eine Vereinfachung. Wir werden sehen, wir sind jetzt, das Gesetz ist in der Welt, befindet sich jetzt aktuell im parlamentarischen Verfahren. Die erste Lesung hat es schon gegeben und ich rechne damit, dass wir bis zum Ende des Jahres dann ein anderes Gesetz haben werden. Es ist ja so, dass kein Gesetz so rauskommt, wie es reingeht, und da gehe ich davon aus, dass wir dort Verbesserungen erreichen. Andere Dinge neben den Gesundheitsschäden wären die Opferrente. Es gibt ja für Menschen, die von Freiheitsentzug betroffen waren, also politische Häftlinge, Jugendliche, die im Jugendwerkhof saßen, gibt es die sogenannte Zuwendung nach § 17, also im Volksmund Opferrente. Und die soll jetzt nach dem jetzigen Gesetz dynamisiert werden, was ich sehr, sehr gut finde, soll an die Rentenentwicklung angepasst werden. Also steigen die Renten, steigt auch die Opferrente. Das ist ein überzeugendes Konzept, aber es hat einen großen Haken. die, wenn man das jetzt aufnimmt, also vor 5 Jahren wurde die Opferrente das letzte Mal angepasst von 300 auf 330 Euro. Wenn man jetzt im nächsten Jahr die Rente, da soll es einsetzen, die Rentenentwicklung nimmt und diese anpasst, werden die Opfer allerhöchstens 15 Euro mehr kriegen und das nach 15 Jahren. Das ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel, sodass für mich vor die Dynamisierung auf jeden Fall eine Erhöhung ansteht. Wir haben noch andere Opfergruppen, wir haben noch die Gruppe der Zwangsausgesiedelten. Das sind die Menschen, die ab dem 26. Mai 1952, das war die erste Aktion, die sogenannte Aktion Ungeziefer, im Rahmen des Ausbaus der deutschen Grenze, lange vor dem 13. August 1961 in Berlin. Dort wurden ja politisch unliebsame Menschen von Haus und Hof gejagt, ihres Eigentums beraubt. Und diese Menschen haben noch keine wirkliche Würdigung, Anerkennung auf dieser Ebene erfahren. Und dafür kämpfen wir auch.
Gibt es eine Gruppe, die bis heute besonders hart darum kämpfen muss, als Opfergruppe anerkannt zu werden und für die Rehabilitierung oder Entschädigung eben besonders hart kämpfen muss?
Also dazu würde ich schon die Gruppe der Zwangsausgesiedelten zählen. Sie bekommen zwar eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung für das, was ihnen widerfahren ist.
Was heißt das?
Das heißt, wir haben in den Unrechtsbereinigungsgesetzen gibt es verschiedene Rehabilitierungsgesetze, strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz, was eben für freiheitsentziehende Maßnahmen bestimmt ist, wo die Leute dann diese Opferrente halt bekommen. Wir haben das verwaltungsrechtliche, wenn eben Verwaltungsakte, wenn nachgewiesen werden kann, dort ist verwaltungstechnisch Unrecht geschehen oder das berufliche Rehabilitierungsgesetz. Wir haben ja mehr als 100.000 auch Menschen, die von beruflicher Verfolgung betroffen waren. Das heißt, die sind entweder nicht zum Abitur oder zum Studium zugelassen worden aus politischen Gründen oder sind geflogen von der Schule oder von der Hochschule, Universität aus politischen Gründen. Und auch diese Menschen bekommen bestimmte Formen von Rehabilitierung. Bei den Zwangsausgesiedelten ist es aber so, dass sie, glaube ich, für dieses, das ist ja eine individuelle politische Verfolgung gewesen, das war ja kein Kollektivschicksal. Und sie wurden, weil sie politisch unliebsam waren, wurden sie dort zwangsausgesiedelt und vertrieben. Und dafür brauchen sie, glaube ich, eine Anerkennung, die zum Beispiel in einer Einmalzahlung sich widerspiegeln könnte. Das ist auch vorgesehen im Gesetz diesmal. Nach vielen, vielen Jahren ist das endlich gelungen. Aber die Höhe von 1.500 Euro ist halt noch sehr gering. Wir haben auch noch die Gruppe der Betroffenen des DDR-Staatszwangsdopings, die als Minderjährige gedopt wurden zum Beispiel. Also unwissend, auch die Eltern wussten es oft nicht. Und die sozusagen dem Medaillenhunger des SED-Regimes gnadenlos geopfert wurden. Das ist auch noch eine Gruppe, für die wir auch noch Unterstützung erreichen müssten.
Wie genau kümmern Sie sich denn um diese Anliegen, die ja vielfältig sind, wie Sie jetzt beschrieben haben?
Es ist sehr vielfältig, sehr komplex. Ich arbeite mit ganz verschiedenen Menschen zusammen, also die Betroffenen, die Opferverbände, die Opfergruppen, mit dem Abgeordneten natürlich. Das ist ja auch mein Auftrag, zwischen beiden halt zu wirken. Ich bin in Ausschüssen oft geladen zu bestimmten Fragen. Ich fahre auch zu Bundestagsabgeordneten in die Wahlkreise, mache dort Veranstaltungen, zum Beispiel mit Schülern. Und Politiker wenden sich auch an mich, kommen ja auch viel Post von Bürgern, unter anderem auch mit dieser Thematik. Und ein Abgeordneter, eine Abgeordnete kann natürlich nicht in der ganzen Breite mit allem vertraut sein, sodass ich dann auch dort beratend tätig werde, wenn das gewünscht ist. Also da besteht eine gute Zusammenarbeit. Und mit einzelnen Betroffenen, da bekommen wir schon auch bergeweise Post, würde ich sagen, die... Natürlich habe ich auch Mitarbeiter, ich mache das Amt ja nicht alleine, ich habe ein sehr gutes Team, die das dann auch erstmal in erster Instanz bearbeiten, sichten und wir dann gemeinsam entscheiden, wie gehen wir mit diesem Anliegen um, mit jedem Anliegen um, mit wem spreche ich persönlich. Ich treffe eben auch einzelne Menschen persönlich. Ich bin auch viel im Land unterwegs, ich bin an vielen Gedenkstätten, ich bin zu Veranstaltungen, wenn Jubiläen sind oder beziehungsweise Gedenkveranstaltungen und am Rande dieser Veranstaltungen, Kongresse auch viel von den Opferverbänden, treffe ich mich auch mit Leuten. Und die Opferverbände brauchen sich als Verbände gar nicht so bei mir melden, weil wir haben einen regelmäßigen Austausch. Und wenn zwischendurch mal was ist, geht das auf einen total kurzen Dienstweg. Natürlich könnte ich jetzt viele einzelne Dinge auch nennen, aber mir fällt ein, Hoheneck ist jetzt in der Bundesförderung, was sicherlich auch mit dem Amt auf Bundesebene zu tun hat. Ich war zusammen mit der Kulturministerin Claudia Roth dort, was sicherlich auch sehr zur Würdigung für die Frauen von Hoheneck beigetragen hat. Und es ist jetzt erreicht worden, Hoheneck ist das berüchtigste Frauengefängnis in der ehemaligen DDR gewesen, wo 8000 Frauen politisch inhaftiert wurden, viele wegen Fluchtversuchen oder wegen Denunzierung, alle möglichen ihnen vorgeworfenen Dinge. Und dort herrschten wirklich schlimme Zustände. In allen DDR-Gefängnissen herrschten schlimme Zustände, gerade für die politisch Gefangenen eben. Aber dort litten die Frauen ja auch ständig an Hunger, an Kälte, an Nässe. Sie haben in Dunkelhaft gesessen, in der Einzelzelle, in der Wasserzelle, waren getrennt von ihren Kindern und Familien. Und gerade die Frauen haben da, glaube ich, nochmal so eine ganz besondere Dimension des Leides. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Hoheneck dieses Jahr in die Bundesförderung gekommen ist und unser Bundespräsident Herr Steinmeier diese Gedenkstätte im Juli eröffnet hat. Also das würde ich schon als einen großen Erfolg verbuchen. Das vielleicht als Einzelbeispiel. Ansonsten sind diese Dinge mit den Gesetzen, ja, das ist ja der größte Hebel sozusagen für die Gruppe der Menschen, für die ich gewählt bin und tätig bin. Es ist das der größte Hebel, um ihre Situation zu verbessern und auch die Anerkennung und die Würdigung. Denn das ist auch immer eine Unterstützungsleistung, ist immer verbunden, auch mit Würdigung und Anerkennung. Und dass das jetzt nach 3 Jahren nun endlich so eingegossen ist, dass wir, glaube ich, Ende des Jahres dann ein gutes Gesetz haben werden, das hoffe ich sehr. Also das ist das Herzstück meiner bisherigen Tätigkeit.
Sie haben ja auch noch 1,5 Jahre im Amt, in dieser ersten Amtszeit. Haben Sie konkrete Projekte, die Sie sich vorgenommen haben, noch für diese Zeit?
Also sicherlich wird auch bei diesem Gesetz, was jetzt rauskommt, denke ich mal, werden noch Dinge übrig bleiben, für die es weiter zu kämpfen gilt. Da muss man gucken, wo findet man noch Resonanz in der Politik dafür? Was ist wichtig für die Menschen? Was muss, auch wenn es jetzt nicht drin ist, wofür muss weiter gekämpft werden? Das BMBF, also das Bundesministerium für Forschung und Bildung, legt 2026 nochmal ein Programm auf zur DDR-Forschung. Und da würde ich mir wünschen, dass die Themen, die jetzt noch nicht so ausreichend Beachtung gefunden haben, noch weiter oder überhaupt erst einmal erforscht werden. Und dass auch die Themen, die schon in der letzten Förderphase Beachtung gefunden haben, wie zum Beispiel die Erforschung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, da kann man noch viel mehr tun. Also das würde ich auch gerne sehr eng begleiten, welche Projekte, welche Forschungen dort nochmal auch weiterkommen könnten.
Wird nicht langweilig, würde ich mal vorsichtig sagen.
Das mit Sicherheit nicht, mir würde bestimmt noch mehr einfallen.
Da wirkt jetzt die nächste Frage fast komisch, aber ich habe es mich einfach gefragt. Also wir haben gerade 34 Jahre Deutsche Einheit gefeiert und mich würde da Ihre Prognose interessieren. Also es ist sozusagen ja ohnehin jetzt erst die erste Amtszeit einer SED-Opferbeauftragten, aber wie lange wird die Arbeit in diesem Amt noch nötig sein? Also schön wäre ja, wenn Sie jetzt sagen könnten, nicht mehr lange, aber es klingt anders.
Also nee, das würde ich auch wirklich nicht sagen. Also ich weiß, dass Sie die Frage nicht so meinen, aber sie wurde ja auch oft gestellt und dass man sagt, aber Frau Zupke, so braucht man so ein Amt denn jetzt noch? Also schon vor 3 Jahren wurde das gesagt und vielleicht sind die Stimmen jetzt etwas leiser geworden. Ich weiß es nicht, kann es auch verstehen, wenn man damit nicht so viel zu tun hat, sagt, aber jetzt ist doch mal gut, jetzt haben wir Deckel drauf und ist da mal Ruhe. Jetzt haben wir also jetzt gerade 35 Jahre und sage ich nee. Also dann fragen die, na wie lange denn noch? Das kann man nicht sagen. Es sterben natürlich viele, gerade, ich meine, wir reden über einen Zeitraum von 40 Jahren. Aber die jüngste Generation, Sie sprachen das vorhin auch schon mal an, ist die Gruppe der Heimkinder oder die eben Spezialkinder im Jugendwerkhöfen eingesperrt waren. Und das waren die letzten Jahre in den 80er Jahren. Also es ist noch eine relativ junge Generation, die uns beschäftigen wird. Da haben wir noch mit Rehabilitierungen zu tun. Auch da haben wir mit den verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden zu tun. Und wir haben auch mit der Angehörigen oder mit den Kindern der politisch Verfolgten zu tun. Das ist eine Gruppe, die uns auch stärker noch begleiten wird, über die wir ja, teilweise auch noch nicht genug wissen und die sich auch Anerkennung und Würdigung wünschen. Vor allem auch die politisch Verfolgten selber, auch gerade die Frauen, die wünschen sich auch, dass ihre Kinder gesehen werden und sagen, Mensch, die waren auch betroffen. Ich bin ins Gefängnis gekommen, mein Kind ins Heim gekommen. Viele Geschichten sind dann irgendwann gut ausgegangen. Es gibt aber auch Geschichten, wo ganze Familien auf Dauer zerstört geblieben sind. Und auch darüber muss man sprechen. Und auch die Vermittlung in die Gesellschaft, zum Beispiel gerade über das, was ich eben gesagt habe, auch das wird weiter wichtig bleiben. Denn wir wissen, also gehen Sie mal die Straße lang, muss man nicht mal an Schulen gehen, kann man auch Erwachsene fragen. Das Wissen um die DDR-Diktatur und gerade auch um die politischen Repressionen, also die Wirkungsweise der Diktatur ist, glaube ich, noch ein bisschen unterbelichtet in unserer Gesellschaft. Und auch dafür oder auch dazu soll dieses Amt beitragen.
Also im besten Fall gibt es das Amt so lange, bis da jedem, Gerechtigkeit ist da vielleicht ein großes Wort, aber jedenfalls sowas in der Art widerfahren ist.
Ja, wir können ja, wie gesagt, Wiedergutmachung, Gerechtigkeit, das sind immer schöne Wörter. Würde ich auch sofort unterschreiben, wenn das möglich wäre. Man kann Gerechtigkeitslücken schließen, also mit Sicherheit, da sind wir dran. Aber ich denke, wir können das, was geschehen ist, nicht ungeschehen machen. Wir können es nicht wiedergutmachen, aber wir können das, was den Menschen geschehen ist, lindern, das Leid lindern, auch im Nachhinein. Und dazu gehört einerseits die öffentliche Würdigung. Wir bekommen jetzt das Mahnmal für die Opfer des Kommunismus hier im ganz unweit des zwischen Bundestag und Bundeskanzleramt. Das ist wichtig, aber ich sag mal, es ist zwei Seiten einer Medaille. Einerseits die öffentliche Würdigung, das Gedenken, auf der anderen Seite die konkreten Unterstützungsmaßnahmen, weil sonst ist auch das Gedenken und die Würdigung halt wie eine leere Hülle. Und Fakt ist natürlich auch, dass wir es immer nur mit einem Teil der Menschen zu tun haben. Wir wissen aus Erfahrung, auch gerade zum Beispiel Hoheneck, dass Menschen manchmal erst nach 40, 50, 60 Jahren sogar sich mit diesem Teil ihrer Geschichte auseinandersetzen. Das eins der ältesten Opfer der Frauen von Hoheneck, die ist jetzt bald 100, ne? Und auch bei der Eröffnung mit Bundespräsident Steinmeier waren wieder Frauen da, die noch niemals da gewesen sind. Und dann trauen sie sich das zu und dann müssen Menschen da sein, die sie auffangen, weil sie das nämlich gar nicht schaffen, weil dann kommt alles wieder hoch. Und mit dieser Gruppe haben wir es auch weiterhin natürlich zu tun, mit der Gruppe, die noch aus dem Schatten tritt und das Schweigen bricht. Wir haben es natürlich aber auch mit Menschen zu tun, die sich niemals mit diesem Teil ihrer Geschichte, ihrer Biografie auseinandersetzen wollen. Das muss man auch respektieren und man kann sie nur ermutigen, das zu tun. Aber ja, es muss natürlich jeder für sich entscheiden.
Wir sprechen hier kurz vor dem 35. Jahrestag des Mauerfalls, haben Sie eben auch schon gesagt. Wie und wo haben Sie an dem Tag die ja irgendwie unglaubliche Nachricht mitbekommen?
Ja, ich habe so eine langweilige Geschichte darauf zu erzählen. Ich wünschte mir, ich hätte mir bei erstmals mich das jemand gefragt hat, was ausgedacht. Also es war ja so, ich war in der Opposition tätig und wir haben ja gearbeitet. Die meisten, viele von uns hatten Kinder und alles, was wir gemacht haben, auch gerade im Herbst oder vom Frühjahr an bis zum Mauerfall, war wirklich nachts, abends, Wochenenden. Wir waren also ständig übermüdet und gerade im Oktober war ja eine ganz heiße Zeit, auch gerade hier, als wir diese Protestaktion auf dem Alexanderplatz hatten im Sommer, im September, dann im Oktober, sodass ich tatsächlich bei der Pressekonferenz, bevor die wichtigsten Worte gesagt wurden, eingeschlafen bin. Und das ist meine Geschichte konkret zum Mauerfall am 9. November. Aber ich habe es dann natürlich mitbekommen und bin dann am nächsten Tag auch über die Bornholmer Brücke gegangen.
Danke, dass Sie das geteilt haben. Die Geschichte, die nicht langweilig ist, weil Sie ja nochmal einsortieren, auch damit, wie anstrengend die Zeit einfach war, die im Grunde am 9. Oktober ja nicht begann, aber die heiße Phase begann und was das wie an Einsatz auch ja gekostet hat. Danke, dass Sie es geteilt haben und vielen Dank überhaupt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Zupke.
Gerne.
Und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast von mitmischen.de, dem Jugendportal des Deutschen Bundestages.